The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 4. September. Ein antisemitisches Flugblatt aus dem Hause Aiwanger, verfasst vor 35 Jahren, dominiert den bayerischen Landtagswahlkampf. Hubert Aiwanger ist der Chef der Freien Wähler. Er sagt, ich war's nicht. Sein Bruder sagt, ich war's. Naja, aber an Merkwürdigkeiten und auch missverständlichen Äußerungen herrscht seither kein Mangel.
Ich muss ganz klar sagen, ich bin weder Antisemit noch Extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund.
Also, die Frage ist seit Tagen aufgeworfen, darf der Mann im Amt bleiben? Eine schwere Entscheidung für Ministerpräsident Markus Söder. Denn der andere macht das Flugblatt und die Kritik daran und an ihm zum Wahlkampfschlager. Bei einem Wahlkampfauftritt im bayerischen Grasbrunn am Wochenende sagt er:
Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die Freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren.
Von den vielen Meinungen und Medienberichten wollte sich Söder bei seiner Entscheidung nicht beeinflussen lassen, so sein Versprechen. Für seine Entscheidung zählte die Beantwortung der 25 Fragen, die er an Aiwanger gestellt hatte, und ein zweites, langes, persönliches Gespräch mit seinem Stellvertreter. Als das alles erledigt war, verkündete Söder am Sonntagmorgen:
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine Entscheidung getroffen.
Hubert Aiwanger darf also bleiben, so lautet das Urteil. Eine Entlassung sei nicht verhältnismäßig, so Söder. In einer knapp 8-minütigen Pressekonferenz erklärt er, warum sein Vize das Amt nicht räumen muss.
Zu seinen Gunsten will und muss man auslegen, dass er sich erneut von dem Flugblatt distanziert hat, dass er das bereut, mögliche Gefühle verletzt zu haben. Und in dem sehr langen persönlichen Gespräch, das kann ich Ihnen darstellen, hat er mir mehrfach versichert, das Flugblatt sei nicht von ihm.
In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das muss auch für Söders Rivalen gelten. Das antisemitische Flugblatt wurde vor 35 Jahren in Aiwangers Schulranzen gefunden. Dazu Söder:
Seit dem Vorfall von damals gibt es nichts Vergleichbares. Fünftens, das Ganze ist in der Tat 35 Jahre her. Kaum einer von uns ist heute noch so, wie er mit 16 war.
Söders Urteil ist politisch knallhart kalkuliert. Die Freien Wähler liegen in den Meinungsumfragen stabil bei 12,5%, also besser als bei der letzten Landtagswahl. Und ihr Zugpferd, Hubert Aiwanger, ist beliebt bei der Wählerschaft. Bei öffentlichen Auftritten wird der Politiker beklatscht, bejubelt. Standing Ovation gibt es überall. Beim besagten Wahlkampftermin am Wochenende kam Aiwanger kaum zu Wort.
Ja, liebe Gäste!
Fazit: Söder hat doppelt richtig entschieden. Erstens hat er für sich und seine CSU verhindert, dass der Konkurrent zum Märtyrer wird und womöglich doch noch ein Hammerergebnis einfährt. Und zweitens gebietet der Rechtsstaat selbst beim Mord und Totschlag einen Schuldnachweis und nicht einen Stimmungstest der Medien und auch kein hätte, könnte, würde. Der Rechtsstaat hasst nicht mal einen vermeintlichen ehemaligen Antisemiten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Professor Dr. Gunter Friedel von der TU München. Und zwar sprechen wir über seine Studie, wie sich die Bezüge der DAX-Vorstandschefs im vergangenen Jahr entwickelt haben. Ja, welche Manager ganz oben oder auch ganz unten auf dieser Gehaltsliste stehen.
Tatsächlich ist es so, dass ganz vorne die Deutsche Bank bzw. der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, liegt, der eben knapp an die 10 Millionen heranreicht. Und ganz hinten haben wir die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden von Zalando.
Wir wundern uns über die neue Harmonie zwischen Kevin Kühnert, SPD, und Friedrich Merz von der CDU. Wir sind Zeuge eines neuen Goldrausches in Kalifornien und wir stellen ihn heute den musikalischsten Rentner Großbritanniens vor. Hierzulande spricht man nicht gern über Geld und übers Gehalt schon gar nicht. In den USA ist das anders. Da ist die Veröffentlichung des jährlichen Gehaltschecks der großen und auch bedeutenden Manager manchen TV-Sendern sogar eine Eilmeldung wert.
Some breaking news now on another very rich person, Apple CEO Tim Cook. Cook got paid $99.4 million in 2022 rather, most of that in stock awards.
99 Millionen Dollar hat der Apple CEO Tim Cook also im vergangenen Jahr verdient. Das sind Gehaltsregionen, von denen die DAX-Vorstände weit entfernt sind. Davon träumen sie, aber diesen Gipfel erklimmen sie niemals. Das belegt die aktuelle Studie des Lehrstuhls für Controlling an der TU in München. Die untersucht jährlich zusammen mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, wer verdient was und ist das auch gerecht. Leiter dieses Lehrstuhls ist Professor Dr. Gunter Friedel. Er hat sich die Gehälter unserer CEOs für das vergangene Jahr also ganz genau angeschaut und deshalb bin ich heute Morgen mit ihm verbunden. Mal schauen, was er zu sagen hat. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Professor Gunter Friedel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Schaut man sich Ihre Vergütungsuntersuchung an, dann stellt man fest, Sie schreiben, die absolute Höhe der Managergehälter sei bei 10 Millionen Euro gedeckelt. 10 Millionen Euro Jahresgehalt, da kommen einem doch fast schon die Tränen, oder?
Ich glaube, die Tränen brauchen einem nicht kommen bei dem Vergütungsniveau. Die Vorstände in Deutschland, die werden tatsächlich sehr fürstlich bezahlt.
Die selber sagen ja, also nicht Sie, sondern die Vorstände sagen, wir werden eher kärglich bezahlt im Vergleich zu Amerika, zum Beispiel aber auch zu Frankreich. Stimmt das eigentlich?
Das stimmt tatsächlich. Amerika bezahlt die Vorstände deutlich besser. Da gibt es beispielsweise im Dow Jones kein einziges Unternehmen, das den Vorstandsvorsitzenden mit weniger als 10 Millionen Euro im Jahr bezahlt. In Deutschland ist es dagegen die Obergrenze. Und wenn man nach Frankreich schaut, da sieht man auch den ein oder anderen, der im deutlich zweistelligen Millionenbereich ist. Also die deutschen Vorstände sind im internationalen Vergleich noch einigermaßen bescheiden, aber insgesamt verdienen sie sehr gut.
Aber wir hatten auch schon andere Zeiten. Ich erinnere, Martin Winterkorn ist mit 16 Millionen nach Hause gegangen und auch Steve Angel von Linde aus München hat deutlich zweistellige Millionenbeträge mit nach Hause genommen. Also die 10 Millionen, der Deckel, der gilt offenbar nicht für alle und nicht für alle Zeiten.
Ja, der gilt nicht für alle und nicht für alle Zeiten. Ich glaube, wir hatten damals tatsächlich Zeiten, wo diese 10 Millionen einige Male überschritten worden sind. Linde ist ein Spezialfall. Nach der Fusion mit Praxair ist Linde natürlich auch im Hinblick auf die Börse stärker Richtung Amerika gegangen. Die sind ja inzwischen aus dem DAX auch ausgeschieden und die bezahlen inzwischen eben auch amerikanische Gehälter.
Und trotzdem lerne ich, müssen uns die Manager nicht leid tun, denn in Deutschland wird zwar weniger bezahlt als in Amerika, aber dafür ist das Haftungsrisiko, also für Schäden des eigenen Management-Fehlverhaltens, dieses Haftungsrisiko ist hier auch deutlich reduziert, sagen Sie. Ist das so?
Ja, am Ende ist es tatsächlich so, die Haftungen in USA, die sind deutlich höher. Dort gibt es einige Fälle, wo Manager für ihr Fehlverhalten auch hart büßen mussten, teilweise mit Gefängnisstrafen, mit langjährigen Gefängnisstrafen. Ähnliche Fälle gibt es in Deutschland so gut wie nicht, sodass wir tatsächlich von einem deutlich geringeren Haftungsrisiko in Deutschland ausgehen können.
Da müssen Sie froh sein, wenn Markus Braun von Wirecard uns nicht zuhört. Der sitzt im Knast gerade. Und Herr Stadler von Audi hat da auch lange, ich glaube Jahre, zugebracht.
Ja, genau so ist es. Es ist auch so, dass tatsächlich solche Fälle gibt's. Aber nochmal, wenn wir es vergleichen mit auch den Gefängnisstrafen, die beispielsweise beim Bilanzskandal von Enron ausgesprochen wurden, die gingen in die zweistelligen Jahre. Und das ist etwas, was wir in Deutschland tatsächlich bisher noch nicht erlebt haben.
Eine Kritik an den hohen Gehältern in den vergangenen Jahren war ja immer, dass wenn die Wirtschaft runtergeht, diese Gehälter trotzdem nicht runtergehen, dass die gar nicht atmen und nur in eine Richtung sich immer entwickeln, nach oben. Wie ist das in dem Zeitraum, den Sie untersucht haben? Ist das noch immer so?
Also wir haben gesehen, dass die Gehälter tatsächlich inzwischen mit den Jahren stark schwanken. Wir haben im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg der Gehälter gesehen, 24% insgesamt. Im Jahr 2022 sind die Gehälter im Durchschnitt um 8,4% gefallen. Also das Jahr 2022, das war eines, das ja geprägt war durch zwar noch hohe Gewinne, aber schon deutlich sinkende Aktienkurse. Und das hat sich tatsächlich dann wiedergespiegelt in den Gehältern der Vorstände. Also insofern kann man meines Erachtens schon von dem Atmen sprechen.
Wie verhält sich das eigentlich zwischen dem Fixgehalt, dem, was man also so oder so bekommt, und dem, was variabel ist, dem Bonus oder der Kopplung an den Aktienkurs? Hat sich da was zugunsten der Risikoanteile des Gehalts verschoben?
Ja, was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist, dass die langfristige variable Vergütung deutlich gestiegen ist. Der Anteil der langfristigen variablen Vergütung liegt inzwischen bei etwa 40%. Und wir sehen, dass wir im Bereich der Fixvergütung ungefähr bei 30% liegen. Der Rest ist dann die sogenannte kurzfristige variable Vergütung. Da liegen wir allerdings in Deutschland ganz anders als in den USA. In den USA wird deutlich stärker langfristig variabel vergütet, deutlich stärker am Aktienkurs orientiert. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum die Börsenkurse in den USA, die Marktkapitalisierung in den USA einfach bei vielen Unternehmen auch deutlich höher ist, als wir das in Deutschland sehen.
Aber wie hat das Gehalt den Aktienkurs beeinflusst? Sie meinen, indem der Manager sich auch mehr Mühe gibt, zum Beispiel durch Aktienrückkaufprogramme, sein Gehalt zu steigern, indem er auch den Aktienkurs steigert?
Das ist genau die Idee. Also der Versuch ist ja, die Manager zu Unternehmern zu machen, sie zu letztendlich zu den Eigentümern zu machen, sie eigentümerähnlich zu stellen. Und wenn man Eigentümer ist, dann hat man natürlich ein Interesse daran, dass der Wert dessen, was man besitzt, des eigenen Unternehmens, möglichst nach oben geht.
Mittlerweile ist ja die Idee des Shareholder Value, das Schielen nur nach dem Profit und der Profitmarge, aus der Mode gekommen. Man guckt heute, zumindest viele Aufsichtsräte gucken heute auch nach Ökologie, nach Frauengleichberechtigung, nach sozialen und gesellschaftlichen Kriterien. Hat das Ihrer Ansicht nach schon Eingang gefunden in die Bezahlung auch?
Ja, das sehen wir ganz deutlich. Wir haben tatsächlich in den 40 DAX-Unternehmen jetzt in praktisch allen, eine einzige Ausnahme gibt's noch, aber die hat auch angekündigt, das danach zu ziehen, bei allen die ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien, die sogenannten ESG-Kriterien schon drin. Manche nur eines dieser drei Kriterien, aber immerhin fast die Hälfte alle drei Kriterien. Und das bedeutet, dass letztendlich sich die Vergütung auch daran orientiert, ob die Unternehmenslenker ihre ökologischen und sozialen Ziele erreichen.
Wer liegt vorn und wer liegt hinten? Sie hatten gesagt, einer liegt hinten bzw. hat nichts davon erreicht von den drei ESG-Kriterien. Wer ist das?
Naja, wir haben, wir sehen einige, die nicht so viel verdient haben, wobei wir ganz schlecht sagen können, wer seine ESG-Kriterien erreicht hat, weil da die Vergütungsberichte nicht aussagekräftig genug sind. Tatsächlich ist es so, dass ganz vorne die Deutsche Bank bzw. der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, liegt, der eben knapp an die 10 Millionen heranreicht. Und ganz hinten haben wir die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden von Zalando, die mit durchschnittlich 80.000 Euro Jahresgehalt eigentlich dann schon fast wieder normale Gehälter beziehen.
80.000 Jahresgehalt ist jetzt für einen Vorstand sehr, sehr wenig. Das heißt, die wurden eigentlich mit Aktien incentiviert und der Aktienkurs ist abgestürzt.
Ja, die hatten, also da muss man tatsächlich eine längerfristige Brille mitbringen. Die hatten tatsächlich auch in einem Jahr, das war vor ein paar Jahren mal, ein sehr werthaltiges Aktienpaket bekommen und sollten damit genau incentiviert werden. Allerdings haben die natürlich auch unter dem deutlich zurückgehenden Aktienkurs zu leiden gehabt. Die 80.000 Euro, das war das, was sie dann noch bar in die Tasche gekriegt haben.
Aber mich interessierten auch nochmal die ESG-Kriterien, also das ökologische und gesellschaftlich positive Verhalten der Vorstände, das ja mit honoriert wird, sagen Sie. Und da sagten Sie, einer taucht da gar nicht auf bei diesen Kriterien. Wer war dieser eine?
Ja, das war die Firma Porsche AG. Die hat tatsächlich ihre Vorstände noch nicht nach ESG-Kriterien bezahlt. Das ist ja die Muttergesellschaft der Firma Volkswagen. Allerdings, und das muss man fairerweise dazu sagen, Sie haben angekündigt in Ihrem Vergütungsbericht, dass Sie das 2023 tun werden. Also wir werden Ende des Jahres dann auch dort die ESG-Kriterien sehen.
Also wer jetzt in Klischees denkt, der ist selber schuld. Porsche erfüllt keines der Kriterien, aber verspricht Besserung. Wer ist ein guter, wie man heute sagt, Corporate Citizen, ein guter Bürger dieses Landes, eben nicht nur bei der Profitabilität, sondern auch beim sozialen und ökologischen Verhalten?
Ja, da ist es ganz schwer zu sagen, wer tatsächlich beim ökologischen und sozialen Verhalten vorne liegt. Aber ich glaube, die drei Spitzenreiter mit Christian Sewing von der Deutschen Bank, mit Oliver Blume von Volkswagen und auch mit Belén Garijo von Merck liegen drei Personen vorne, die die ESG-Kriterien in ihren Vorstandsvergütungsverträgen haben. Und man kann erkennen, dass die tatsächlich auch Boni erhalten haben für die Erreichung von diesen ESG-Zielen.
Und damit ist auch eine Frau nicht nur unter den ersten drei, sondern überhaupt in ihrem Vergütungsbericht taucht, wenn ich das recht sehe, zum ersten Mal eine Frau auf. Ist das so?
Das ist tatsächlich so und das ist etwas, was uns auch aufgefallen ist. Wir machen diesen Vergütungsbericht ja jetzt inzwischen schon seit 20 Jahren. Noch nie war eine Frau unter den Top 3. Das liegt auch daran, dass einfach so wenig Frauen in den Vorständen sind. Aber auch da sehen wir, dass langsam ein kleines Umdenken angesetzt hat. Und wir konnten das erste Mal beobachten, dass tatsächlich ein weibliches Vorstandsmitglied in der Spitzengruppe der bestbezahlten Manager ist.
Das heißt aber unterm Strich, Sie sind nicht unglücklich mit der Entwicklung, die Sie ja seit 20 Jahren jetzt begleiten, analytisch begleiten. Oder sagen Sie, da ist noch wahnsinnig viel zu tun, um diese Systeme sozial gerechter vielleicht, aber auch effektiver zu machen?
Ich glaube, eine Gesellschaft wie die unsere, die muss tatsächlich einfach auch Gehaltsunterschiede aushalten. Das ist, glaube ich, mit das Schwerste. Aber wir sehen, dass wir im Bereich der Vorstände, der Top-Entscheidungsträger in Unternehmen letztendlich auch ein Gehalt haben, das sich wiederfindet an anderen Stellen der Gesellschaft. Wenn wir Spitzenfußballer beispielsweise sehen oder auch Schauspieler, die verdienen tatsächlich viel Geld, weil sie globale Aufmerksamkeit haben. Spitzenmanager verdienen viel Geld, weil sie letztendlich einen Unterschied für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Unternehmen machen. Und ich glaube, dass wir insgesamt in Deutschland sagen können, dass wir ein Gehaltsgefüge haben, das wirtschaftlich so schon in Ordnung ist, dass wir allerdings gesellschaftlich auch immer wieder erklären müssen und dass wir in gewisser Weise auch aushalten müssen.
Okay, also wir haben gelernt, Ungleichheit in der Gehaltsstruktur ist auch ein Motor für Fortschritt und auch für Wohlergehen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Friedl, für diesen Austausch.
Herzlichen Dank, Herr Steingart.
Bei The Pioneer haben wir ja nicht nur einen neuen Doppeldecker-Bus, den Klartext Express, mit dem wir heute Abend übrigens um Punkt 18 Uhr in Goslar auf dem Marktplatz sind, mit Sigmar Gabriel im Gepäck. Sondern es gibt auch einen neuen Podcast, wollte ich ja nur sagen, Wohngold heißt er. In 5 Folgen widmet sich die Pioneer-Journalistin, meine Kollegin Laura Block, dem deutschen Immobilienmarkt. Pro Folge ein Thema. Die Zinsen für Kredite sind hoch, wir alle wissen das. Und die Inflation hält an, wir alle spüren das. Dafür aber sinken die Kaufpreise für Wohnimmobilien. Also, die Frage ist ja aufgeworfen, ist ein Eigenheim unter diesen Umständen womöglich eben doch eine schlaue Investition? Unter anderem darüber spricht Laura mit Ronald Slabke. Ronald Slabke ist CEO von Hypoport, ein Unternehmen, das sich mit Baufinanzierungen beschäftigt.
Wenn Sie sagen, wenn ich in Zukunft weiterhin attraktiv wohnen möchte, dann muss ich eigentlich kaufen. Aber die große Frage ist ja auch, wie soll ich mir das eigentlich leisten? Also vor 10 Jahren waren die Zinsen noch deutlich geringer. Heute sind sie ungefähr bei 4,4%, wenn ich einen Kredit aufnehme. Das ist für ganz viele Leute ja eigentlich gar nicht machbar.
Ja, das mag jetzt hart klingen. Also ist immer eine Perspektivfrage. Also wenn man jetzt gerade in eine Stadt zieht, dann und sich den Mietmarkt und den Eigentumsmarkt anschaut, dann wird man feststellen, dass man wenn man überhaupt eine Mietwohnung findet, gerade in den Metropolregionen, ist das eher unmöglich geworden, dass man, wenn dann für die vergleichbare Mietwohnung zu der Eigentumswohnung auch verdammt viel Miete zahlen muss, plus der typische Vermieter einer solchen Wohnung wird eine Indexierung sich wünschen oder eine Staffelmiete vereinbaren wollen. Also in das traditionelle deutsche Mietrecht zu gehen, macht der Vermieter schon heutzutage gar nicht mehr, weil das ökonomisch für ihn nicht tragbar ist. So, also, und der Vergleich ist fair. Der Vergleich, ich habe meine bestehende Miete, die ich vor 10 Jahren abgeschlossen habe, mit dem, was es mich jetzt kostet, Wohneigentum zu erwerben, das ist, könnte man sagen, also solange man es in der alten Mietwohnung aushält, also solange nicht ein Zimmer fehlt, weil Nachwuchs da ist oder irgendwas, dann würde ich sagen, weiter in der Mietwohnung leben und sparen und den Eigentumsmarkt halt nur beobachten und auf ein Schnäppchen hoffen, dass man irgendwann durch einen glücklichen Umstand die perfekte Wohnung findet.
Gut, jetzt könnte man aber auch sagen, Eigentum verpflichtet. Also wenn ich mir eine Wohnung kaufe oder ein Haus, dann muss ich dafür ja auch zahlen. Also nicht nur die Kreditkosten, sondern auch die Nebenkosten. Wenn das Dach kaputt geht, dann muss ich dafür auch blechen. Also da kommen ja noch durchaus Kosten hinzu.
Ja, ja klar. Also die sind natürlich aber auch bei der Mietwohnung da.
Und nö, da wird der Vermieter das Dach neu bezahlen.
Ja, erstmal schon. Aber er handelt ökonomisch. Also jemand investiert in eine Mietwohnung oder einen Mietwohnungsbestand, ein Mietshaus ja nur, wenn er glaubt, dabei sozusagen Vergleich der Einnahmen für ihn aus der Miete und den Ausgaben für zum Beispiel Renovierungen aber einen Überschuss zu erwirtschaften. Wenn er den nicht erwirtschaftet dauerhaft, dann wird er das nicht tun. Und das heißt, de facto durch den Erwerb von Wohneigentum spart man sich den Renditeanspruch des Vermieters.
Diese erste Folge von Wohngold können Sie heute und zwar ausnahmsweise kostenlos auf thepioneer.de hören. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Schreiben Sie mir, wenn Sie Lust und Zeit haben, g.steingart@mediapioneer.com.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Ja, da sprechen heute Morgen wieder mal alle über den Spitzensteuersatz. Und warum? Weil Friedrich Merz in einem Interview mit der FAZ am Sonntag gesagt haben soll und wahrscheinlich auch gesagt hat, dass der angehoben werden könnte mit seiner Zustimmung. Und Kevin Kühnert von der SPD findet das natürlich ganz super. Bei mir ist jetzt Mick Bröker. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Was ist da schon wieder los? Die CDU möchte den Spitzensteuersatz annehmen? Das kann doch gar nicht sein, oder?
Ja, man muss es etwas differenzierter betrachten, denn Friedrich Merz hat eine Position wiederholt, die schon vor einem halben Jahr ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Also zunächst einmal will die CDU die breite Mitte entlasten und den Spitzensteuersatz, der derzeit in Deutschland bei 42% liegt, den bei einem späteren Einkommen erst greifen lassen. Im Moment, wer 60.000 Euro verdient, das ist ein guter Facharbeiter, der muss den Spitzensteuersatz in diesem Land schon zahlen. Das will die Union verhindern und deswegen diese Einkommensgrenze erstmal nach oben schrauben auf 80.000, 90.000 Euro. Das bedeutet eine breite Steuerentlastung auch für Gutverdiener. Wenn du allerdings ein ganz, ganz, ganz großer Einkommensmillionär bist, dann könnte es auch bei der CDU sein, dass du am Ende einen Spitzensteuersatz von 45% oder 46% bezahlst und minimal drauf zahlen musst. Das kann für eine kleine Gruppe sehr reicher Einkommensmillionäre am Ende tatsächlich passieren, ja.
Und trotzdem ist dieser Vorstoß von Friedrich Merz, er ist ja immerhin Oppositionsführer, verwunderlich, denn erklär mir mal, wo sind dann noch die Unterschiede eigentlich, wenn Kevin Kühnert und Friedrich Merz dasselbe Steuerkonzept im Kopf haben?
Ja, Gabor, du hast völlig recht, zumal es wirklich schwierig zu kommunizieren ist. Wir haben einen progressiven Einkommensteuerverlauf. Alleine das ist ja schon mal kompliziert zu verstehen. Grenzsteuersätze und am Ende bleibt hängen, dass für einen kleinen Bereich mehr Steuern zu zahlen sind, auch bei der Union. Wie will man das im Wahlkampf eigentlich erklären, wenn man doch eigentlich die breite Masse in Deutschland entlasten will? Also kommunikativ sehr schwierig. Und die SPD applaudiert, die Grünen applaudiert. Das mag man, glaube ich, in der CDU-Klientel überhaupt nicht. In dieser Gesellschaft, in dem Milieu, gerade bei den Wirtschaftsliberalen, ist eigentlich Friedrich Merz die Hoffnung für eine deutliche Entlastung. Man erinnert sich ja gerne an den Steuerbierdeckel. Die Steuersätze 12, 24 und 36, die Friedrich Merz mal einführen wollte als Oppositionsführer damals, davon ist er weit weg. Er rückt natürlich auch kommunikativ ein wenig in die Mitte, von rechts in die Mitte, um sich nicht angreifbar zu machen bei der sozialen Schieflage in Deutschland. Aber dadurch wird er sehr viele Fans auch verlieren.
Naja, und wie ein geschulter Skeptiker wie ich die Ereignisse kennt, schnappt sich die SPD den Vorschlag von Friedrich Merz, den Spitzensteuersatz zu erhöhen und vergisst den Teil 2, nämlich die Entlastung in der Mitte. Und am Ende bleibt dann eben doch eine Steuererhöhung wieder übrig, oder? Ist doch denkbar.
Gabor, genau so könnte es sein. Man könnte ja auch im Bundestag jetzt als SPD und Grüne genau das zur Abstimmung stellen und damit die Union auf die Probe stellen. Vergessen wird ja auch, dass die Union den Solidaritätszuschlag für alle abschaffen will. Also auch für die 10% der Gutverdiener, die ihn heute noch bezahlen. Und wenn man das in einem Gesamtkonzept hat, dann gibt es wahrscheinlich auch bei der Union wirklich für 99% wirklich eine Entlastung. Aber auch das hat er vergessen mitzuerwähnen in diesem Interview. Insofern die SPD und die Grünen, ich glaube, die freuen sich auf einen Wahlkämpfer Friedrich Merz, weil das ist wirklich schwierig zu verkaufen, was er da macht.
Na dann vielen Dank mal für die Aufklärungsarbeit, dass wir diesen Vorschlag jetzt besser einsortieren können. Vielen Dank, Michael, und bis später.
Ciao, Gabor, bis nachher.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gab's kurz vorm Wochenende noch wichtige und sehr aufschlussreiche Daten. Und mehr dazu weiß meine Kollegin in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Am Freitag wurden die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, Anne. Die sind nicht sonderlich toll ausgefallen, die Arbeitslosenquote stieg sogar. Aber sag uns, wie hat die Wall Street darauf reagiert?
Ja, genau, die stieg von 3,5 auf jetzt 3,8%. Tatsächlich sind Bad News in diesem Zusammenhang in letzter Zeit aber Good News für die Anleger. Die Notenbank will ja die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt aktiv schwächen mit ihren Zinserhöhungen, um die Inflation nach unten zu bringen. Das heißt, für die Anleger sind das jetzt gute Nachrichten, weil dadurch die Ängste vor weiteren Zinserhöhungen geringer werden, eben in der Hoffnung, dass die Notenbank über diese Entwicklung sich jetzt auffreuen kann und die Zinsen nicht noch weiter erhöht. Allerdings war das nicht der einzige Datenpunkt, der mit dem Arbeitsmarktbericht am Freitag rauskam. Es wird auch immer veröffentlicht, wie viele neue Jobs geschaffen wurden. Und im August wurden 187.000 neue Jobs geschaffen, was überhalb der Analystenerwartungen lag und auch höher als in den Vormonaten. Und darüber haben sich die Anleger dann wiederum nicht gefreut, weil es halt doch eher jetzt ein gemischtes Bild abgibt, was den Arbeitsmarkt betrifft. Also der scheint insgesamt schon doch noch echt stark zu sein. Man muss aber auch dazu sagen, dass der August immer der volatilste Monat im Jahr ist für den Arbeitsmarkt und deshalb auch nicht so aussagekräftig. Also es wird dann interessant zu sehen, wie es in den nächsten Monaten da weitergeht.
An und dann gib uns doch bitte noch einen Überblick über die wichtigsten Termine für Investoren in dieser Woche.
Also heute hat die Wall Street ja zu wegen Labor Day Feiertag und ansonsten gibt es diese Woche wieder ein paar neue Wirtschaftsdaten, unter anderem zu Fabrikbestellungen und Konsumentenkrediten. Auch von der Notenbank wird es einiges geben diese Woche. Ein paar Reden von Notenbankmitgliedern sind geplant. Außerdem gibt es den neuen Konjunkturbericht mit Anekdoten aus den verschiedenen Fed-Bezirken. Das wird auch alles ganz spannend, um zu sehen, wie die Fed so steht in Sachen Zinserhöhungen und was das auch bedeutet für das nächste Treffen, das ja übernächste Woche ansteht. Außerdem gibt es zahlreiche Konferenzen, zum Beispiel von Goldman Sachs, Roblox, Barclays und Intuit. Und es gibt neue Quartalszahlen, unter anderem von GameStop, DocuSign und Kroger.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Menschen in Kalifornien wieder Gold schürfen, so wie damals im Lockruf des Goldes.
Bereits beim Morgengrauen drängten sie sich zu Hunderten am Liegeplatz der Wir. Die fantastische Wundernachricht, dass irgendwo stromaufwärts an irgendeinem Bach Gold gefunden worden sei, brachte die Gemüter in Wallung. Alle Welt wollte stromaufwärts. Das große Glück wartete stromaufwärts.
Diese ältere Dame ist die würdige Nachfolgerin der damaligen Goldsucher.
Got my shovel, got my hat and my water shoes and here I am.
In Gummistiefeln steht sie am Ufer des Sacramento River und hält dem Kameramann von CBS strahlend eine Schaufel entgegen. Neben ihr der Enkel, auch er strahlt. So wie die beiden dürften es im Bundesstaat Kalifornien derzeit viele tun. Und sie dürften wie diese Großmutter und ihr Enkel ebenfalls ihre Gummistiefel, Hacke, Schaufel in den Rucksack packen. Denn im Sierra Nevada Valley wird wieder nach Gold geschürft.
The new nugget to this winter's historic storms, all the runoff is exposing more gold.
Der neue Goldrausch zählt zu den positiven Folgen des Klimawandels, denn er ist eine Folge des Starkregens. Ein Starkregen, der Kalifornien im Winter überschwemmt und die Erde aufgewühlt hat und damit wurde das Gold an die Oberfläche gespült. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts waren zahlreiche Siedler und dann auch Schatzsucher hierher in den Westen der USA gekommen. Es war die Zeit des großen Goldrausches. Diesen Jahren zwischen 1848 und 1854 verdankt der Golden State seinen Beinamen. Und nicht wenige Menschen verdankten ihm und dieser damaligen Zeit ihr Glück. Heute geht Goldschürfen anders. An Land kommen Metalldetektoren zum Einsatz. Geschäfte im Tal von Sacramento haben sich auf die Goldsucher ausgerichtet und ja, verkaufen all die Werkzeuge, die man so braucht, wie dieser Reporter von CBS erzählt.
Take a look at these wooden floors. They date back to the old original gold rush. That's how old this business is. They sell historic photos of the gold rush here. And now they're preparing to make some new history.
Der Hardware-Store, durch den der Reporter läuft, habe bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Goldschürfer ausgestattet und heute werden dort neben Werkzeugen eben auch Fotos aus jener Zeit verkauft. Aber auch ohne dieses besondere Equipment sind Großmutter und Enkel tatsächlich fündig geworden. Sie halten am Ende des Tages ein paar glänzende Stückchen in den Händen. Eigens geschürfte Gold Nuggets. Herzlichen Glückwunsch.
Eureka! We found gold! Woo!
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass nicht viel mehr Menschen die Nacht zum Tag machen. So wie Roger Mallard. Dieser Mann aus London ist 74 Jahre alt und fast jede Nacht unterwegs. Und er geht einfach auf Konzerte. Und zwar nicht ab und an, sondern ständig auf mindestens eines pro Nacht. 7 Tage die Woche. Und zwar am liebsten laute Rockkonzerte. Crawling back to you. Begonnen hat er damit vor 14 Jahren an seinem 60. Geburtstag. Da begegnete er nämlich 2 Musikfans, die gerade auf dem Weg zu einem Konzert von Joan Baez waren. Die nahmen ihn damals einfach mit. Dieser Auftritt muss dann eine Offenbarung für den Mann gewesen sein. Denn damit begann seine Konzertsucht, könnte man das vielleicht nennen. An manchen Tagen besucht er heute 5 Konzerte hintereinander. Im Video mit einem britischen Musikjournalisten zieht er einen dicht beschriebenen Zettel aus der Tasche, die Gigs einer einzigen Woche.
It is very quiet, honestly. If I showed you last week, it's busier. This is pretty empty.
Den per Hand beschriebenen Zettel hat er inzwischen ersetzt. Er organisiert sein Konzertprogramm online. Dabei hatte der ehemalige Automechaniker das Internet eigentlich immer ignoriert, wie er in einem aktuellen Interview mit dem kanadischen Radiosender CBC erzählt.
And then I discovered that, yeah, I could actually do it myself.
So lernte der Rentner für seine Leidenschaft also noch dazu. Inzwischen postet er auch auf Instagram seine verwackelten Konzertbilder und ist damit, na klar, bekannt geworden. Und wenn man so viele Shows gesehen hat, gibt es dann eigentlich auch sowas wie ein bestes Konzert?
Well, in my life, it's got to be the Kinks, but they're never gonna play again.
Die Kinks also, eine Vorläuferband der Beatles. Wir merken uns, Rockkonzerte machen nicht nur Spaß, sie halten offenbar auch jung. Und statt eines Hörgeräts trägt dieser musikbegeisterte Rentner namens Roger ein breites Lächeln im Gesicht. Geht doch. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese fantastische Spätsommerwoche, die uns da prognostiziert wird. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.